Torregons Tavernenplausch. Ein Podcast des Torregon Münster e.V.
Heute mit
Bernfried,
Markus
und Markus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Plauschrunde in unserem virtuellen Taverne. Der neue Nolan-Film ist seit einer Woche in den Kinos. Und wir wollen daher heute mal die Chance nutzen, über Interstellar zu sprechen. Und wir freuen uns besonders, dass mal Markus wieder da ist, den ihr ja schon aus den ersten Folgen kennt. Und jetzt quasi wieder mal hier am Tavernentisch sitzt. Markus, wie hat dir denn Interstellar gefallen?
Ja, hatte ich schon erwähnt, dass das ein richtig guter Science-Fiction-Film ist?
Hatte ich schon mal erwähnt. Nein, das kannst du ruhig noch ein paar Mal erwähnen.
Sag ja, es noch zwei, dreimal.
Das ist ein richtig guter Science-Fiction-Film. Ja, genauso kann man das bezeichnen. Also, nachdem ich ja so in den letzten Jahren jede Menge Science-Fiction, Action, Spektakel, Gezuppe gesehen habe, mal wieder war es so richtig mit Atmosphäre und so. Gut, Gravity hat das auch schon gehabt. Gravity war auch ein 1A-Super-Film. Aber der neue Nolan? Respekt.
Ja, also viele Filme wurden einem als Science-Fiction-Film verkauft, aber waren eigentlich irgendwie nur irgendwelche Hau-drauf-Komödien, was weiß ich. Also wenig mit Science-Fiction, wo ja jetzt hier auch der Nolan relativ...
Also du würdest sagen, Verpackung, Sci-Fi ja, der Kern nein.
Oder? Ja, genau. Und hier war es einfach so, dass jede Menge Science-Fiction drin war, obwohl natürlich auch ein bisschen hier übertrieben mit schwarze Löcher und Gargantula.
Ja, gut, ich glaube jetzt wissenschaftlich standhalten soll das Ding jetzt an der einen oder anderen Stelle jetzt so
lesen. Nee, das denke ich auch lesen. Nicht.
Aber es war halt wieder mal eine coole Sci-Fi-Geschichte. Also vor allem, was halt cool war, fand ich, bei den Trailern, man hat ja erst so diesen einen Trailer gehabt, wo man ja quasi erzählt wurde mit der, ja, wir sind halt immer noch Pioniere, wir haben das nur vergessen und so weiter, wo man dachte, okay, worum geht's in diesem Film? Ja,
genau.
Also das war irgendwie eine geile Atmosphäre, als man das erste Mal im Kino gesehen hat, aber da dachte man so, okay, könnt ihr mir jetzt auch verraten, was die Handlung dieses Films ist? Das war man gar nicht mehr gewohnt, sowas. Und dann, auch die anderen Trailer haben so ein bisschen ja was erzählt, aber selbst dann waren jetzt immer noch coole Twists drin. Und deswegen sagen wir gleich jetzt auch nochmal an dieser Stelle, ich meine, es ist Standard bei uns, aber ich weise jetzt heute extra einfach nochmal drauf hin. Wir besprechen den Film natürlich jetzt auch gleich etwas ausführlicher. Daher, wenn ihr Interstellar jetzt noch nicht gesehen habt, solltet ihr jetzt auf Pause drücken.
Weil es ist jetzt eine ganz große Spoilerwarnung.
Genau, beziehungsweise eine Kinokarte kaufen und dann einfach wiederkommen, wenn ihr den Film gesehen habt. Also, falls ihr noch nicht gesehen habt, viel Spaß im Kino, allen anderen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Jawohl, ja.
Ja.
Und vor allen Dingen, was schön ist, der Herr Nolan, also man muss ja sagen, der Film dauert ja knappe 3 Stunden.
Das merkt man ihm aber nicht an.
Nee,
definitiv
weil
nicht.
Er lässt sich erstens richtig viel Zeit mit Einführung der Charaktere. Okay, da kann er am Anfang auch jetzt nicht so sich von so ein paar amerikanischen Stereotypen lösen, dass da immer so irgendwelche Geschichten da eingebaut werden, dass man sieht, ja, die Tochter ist technisch begabt, weil sie so eine eingefangene Flugdrohne steuern kann, so rein intuitiv.
Der und Junge fährt fast in den
Abgrund. Der Sohn mehr fährt eigentlich immer nur den Wagen oder auch fast in den Abgrund, genau, weil er mal Farmer werden soll.
Und der, die nicht gesagt hat, dass er bremsen soll.
Ja, genau, fahr einfach geradeaus.
Selber denken, Fehlanzeige.
Wozu auch? Also, er wird Farmer. Weil Situation auf der Erde... Es gibt nicht mehr genügend Nahrung, beziehungsweise es hat Epidemien gegeben, die jetzt nicht die Menschen betreffen, sondern Getreide.
Ja, generell Klimawandel.
Ja, Klimawandel und dann das Getreide jetzt von irgendeiner Seuche da, von irgendeinem Mehltau befallen ist und dann deswegen nicht mehr wächst. Und die vermuten, ja, der Mais, der hat immer noch gewachsen, aber die wissen, in den nächsten Jahren ist auch der Mais dran und dann gibt es einfach für die Leute, die noch auf der Erde leben, zu wenig zu essen. Ja, und dann passiert in dem Haus von dem Nolan, seine Tochter sagt, du, wir haben irgendwie einen Geist.
Ja.
Ach, Herr Nolan, sag ich schon. Oh mein Gott.
Ja, so weit ist es schon.
Hilfe! Ich bin interstellarisiert.
Ja, man merkt schon, der Macher hat sich bei dir tief ins Gedächtnis eingeprägt.
Mein Gott, ist doch alles gut. Nee, aber du hast recht. Es ist halt eben in dem Haus von dem Cooper.
Cooper, genau.
Von Cooper finden so ein paar seltsame Sachen. Da nämlich seine Tochter Murphy, die sagt, ja, bei mir im Zimmer spukt's. Und er kann nachher auch wirklich, also er sieht nachher selber, dass es jetzt nicht ein Spuk ist, sondern dass es irgendwie ein physikalisches Phänomen ist, weil es gibt wieder mal einen Sandsturm und dann hat das kleine Mädchen vergessen, in seinem Zimmer das Fenster zuzumachen und er kommt rein und macht die Fenster zu und sieht mit einmal, dass es so Linien, der Staub bildet Linien auf dem Boden und dann stellt heraus, dass es so irgendwie so Morsezeichen sind und er entschlüsselt die und bemerkt, das sind Koordinaten. Und ja, das führt ihn dazu, dass er zu diesen Koordinaten hinfährt und dann eine alte, nein, was heißt nicht eine alte, die NASA entdeckt, die
Da jetzt im
heimlich
Geheimen
im
operiert.
Untergrund forscht, weil halt eben es ist der Mensch, oder die sagen halt, es ist der Menschheit nicht mehr glaubhaft zu machen, dass sie hier hunderte Millionen Dollar verschlingen, während draußen die Menschen hungern. Also ist mal wieder ein interessanter Aspekt. Heute ist das ja eigentlich noch scheißegal,
Ja,
weil
vor
wie
allem auch so die
viele
ganzen.
Leute oder wie viele Staaten führen Krieg und es ist egal, ob da jetzt die Leute hungern, da in dem betreffenden Land. Aber da hat jetzt schon mal so eine Umdenkung
Das Geile ist halt auch so,
stattgefunden.
dass Nolan diesen gesellschaftlichen Wandel halt also schon in dieser Vorgeschichte sehr, ja, ich sag mal, an einigen kleinen Stellen zeigt. Das ist einmal mit dieser Drohne, wo er dann quasi sagt, ja, die Kontrollstation ist halt vor 10 Jahren offline gegangen und die fliegen jetzt einfach nur noch so rum. Und gleichzeitig er dann ja nachher dann bei diesem Elternsprechtag sitzt und dann ja mit dem Direktor und der Klassenlehrerin da das Gespräch hat und dann erst ja auch so aufgebaut wird, zwischen den beiden könnte was gehen, weil man dann erfährt, die Lehrerin ist Single, er ja auch, also ist ja auch alleinerziehender Vater und dann so ist es halt ja auch so, dass es erst er diesen Witz macht, weil der Sohn halt die College-Empfehlung nicht bekommt. Und dann, ja, ist dann so quasi so die Lehrerin dann so auch so lacht und denkt mal, hey, zwischen euch beiden könnte was gehen. Und dann fängt sie an, dass halt das NASA-Programm, das Apollo-Programm nur Propaganda war. Und dann denkt man so, wow, no.
Nee, so um die.
Vor allem auch wirklich so innerhalb von einer Sekunde dreht sich dieses Bild komplett und du denkst so, ey, das meint die jetzt nicht ernst. Doch, das meint sie ernst. Und dann halt so richtig, er dann halt auch so sagt, so ja, er natürlich als ehemaliger Pilot da eine völlig andere Auffassung zu hat. Und dann halt auch so sagt, ja, eins dieser unnützen Dinge, die da erfunden wurden, waren das MRT. Und hätten wir das heute noch, dann würde meine Frau noch leben, weil man dann im Gehirn das
Den
gesehen hätte,
Tumor,
den
genau.
Tumor gesehen hätte, genau. Halt so richtig cool und dann halt auch, dass er dann ja quasi, dass Murphy ja da dass er da dieses Gespräch hat, weil Murphy sich auf dem Schulhof mit anderen geschlagen hat wegen den Apollo-Missionen.
Ja.
Und er dann da sagt, hey, wir gehen dafür als Belohnung nächste Woche ins Baseballspiel.
Ja,
So typisch amerikanisch halt.
das fand ich echt schon cool. So. Vor allen Dingen die Reaktion von der Lehrerin und von dem Rektor da drauf.
Es war göttlich.
So diese ungläubigen Gesichter.
Was?
Fantastisch.
Soll eine Bestrafung sein? Niemals.
Ja.
Auf jeden Fall werden so einem die Charaktere schon mal nahegebracht und ja, die Zeit vergeht ja wirklich wie im Fluch, bis er dann erstmal die NASA findet, die NASA ihm sagt, ja, wir haben eine
Da was
Möglichkeit,
entdeckt.
ja genau, wir haben die Möglichkeit ins All zu kommen, beziehungsweise beim Saturn ist ein Wurmloch entdeckt worden und man kann durch das Wurmloch gucken, was dahinter ist und die haben auch schon ein paar Sonden hingeschickt und dann wird auch erzählt, dass im Namen einem Projekt, was Lazarus heißt, dass sie schon vor 10 Jahren 12 Wissenschaftler durch das Wurmloch geschickt haben, um auf der anderen Seite nach bewohnbaren Planeten zu suchen. Und jetzt eigentlich, wo der Zeit wäre, um noch eine zweite Mission zu starten, um zu gucken, weil nicht alle Daten, die wieder zurückgehalten, weil wegen der Drehung von dem Wurmloch, wie auch immer, haben die nicht die Möglichkeit, ständig Informationen zu kriegen, sondern kriegen man nur mal was abgehackt und haben von 3 oder 4 wissen sie, das
Das
sind
könnte eine Beruhigung.
vielversprechende Kandidaten zur Wiederbesiedlung der Menschheit sein. Und die haben ja dann auch noch einen Plan B, weil die schicken gleichzeitig hier Eier, also menschliche,
Befruchtete
befruchtete Eier,
menschliche Eier
ja.
mit.
Genau.
Hoch, dass dann quasi die ausgebrütet werden dürfen, plus mit den Leuten, die jetzt da hingeschickt werden, dass man da schon eine Kolonie gründet, dass zumindest die Menschheit da im All überlebt irgendwo, wenn denn da
Genau.
ein bewohnbarer Planet gefunden wird.
Ja, aber das
Ich
Spannende ist halt.
möchte aber nochmal zurückkommen auf die Charaktere.
Ja.
Was ich auch recht interessant war, halt mit dem Gespräch zwischen Cooper und seiner Tochter, also Murphy, wo sie ihn dann ja fragt, so, Wieso habt ihr mich eigentlich nach diesem komischen Gesetz benannt? Halt nach Murphys Gesetz, so allgemein ja bekannt dafür, so was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ist dann natürlich so ein bisschen negativ behaftet, aber halt so, wie Cooper es dargestellt hat. Nein, nein, du musst das positiv sehen. Das sagt einfach nur aus, dass das, was passieren kann, auch irgendwann passieren wird.
Richtig.
Und zwar in so einem richtig positiven Licht dargestellt. Und naja, irgendwie hat er ja auch recht damit.
Ja, es ist vor allem eine coole Umdeutung, also so ein cooles Reframing von dieser Sache einfach. Halt auch cool fand ich halt, also dann halt bei der NASA, wenn sie da diesen Professor Brand treffen, der da halt sagt so, ja, ich hab halt, also der hat halt zwei Pläne, einen Plan B, der
ja schon angesprochen worden ist. Der Professor Brand ist ja auch ein alter Bekannter von Christopher Nolan, den man ja durch die Batman-Filme auch kennt, der Michael Caine.
Genau. Und da ist dann halt so, dass er dann halt sagt, ich habe natürlich auch noch einen Plan A, und zwar bauen wir riesige Raumstationen, die wir dann halt quasi mit Hilfe dieser Schwerkraftanomalien von dem schwarzen Loch, die ich da gerade so erforsche, ich arbeite da noch halt an der Formel, der hatte halt so riesen, wie man das so klassisch kennt, so Mathematiker-Tafeln da an der Wand hängen und sagt, ich arbeite da noch dran, aber ey, bis ihr wieder da seid, habe ich das geschafft.
Genau, habe ich die Formel aufgelöst.
Diese kleine Mathe-Hausaufgabe ist ein Klacks, bis du wieder da bist, weil die Sache ist natürlich auch, er sagt, also du musst dich jetzt entscheiden, wenn du da losfliegst, das wird ein Flug von mehreren Jahren, halt auch, weil du durch Wurmloch fliegst und du dann nicht alterst, hier die Zeit aber schneller vergeht, du wirst deine Kinder erstmal nicht wiedersehen und da muss sich halt Cooper halt auch entscheiden, was mache ich jetzt? Fliege ich jetzt, also fliege ich los, rette die Menschheit oder bleibe ich bei meinen Kindern? Und dem Grandpa und krieg halt noch was auf der Erde mit, aber der sagt halt auch, Dr. Brandt, ey, deine Tochter und dein Sohn, das wird die letzte Generation von Menschen auf der Erde sein.
Danach kommt nichts mehr.
Also danach, die Generationen werden wahrscheinlich nicht mehr überleben.
Ja, was aber auch ist, halt mit dieser, dass er halt längere Zeit weg ist, das ist jetzt nicht unbedingt durch dem Wurmloch geschuldet, sondern sie sind ja schon mal einfach nur 2 Jahre unterwegs von der Erde,
um zum Saturn zu kommen.
Zu kommen. Ja, genau, halt mit den ganzen Manövern und im Tiefschlaf und so weiter. Und halt diese Zeitverzögerung, auf die treffen sie ja erst, wenn sie dann am anderen Ende des Wurmlochs sind und von den drei vielversprechenden Kandidaten, die sie sich ausgewählt haben, ist ja zumindest, die sind ja in der Nähe eines schwarzen Loches.
Ja.
Und einer ist halt besonders dicht dran.
Genau, so dass halt quasi 1 Stunde 10 Jahre sind.
Genau.
Und das ist halt, fand ich aber auch cool, also dass man da, das hat man auch im Trailer ja schon gesehen, das war ja diese Szene, wo sie da feststellen, das sind keine Berge, das sind riesengroße Wellen und...
das Problem ist einfach, 1 Stunde auf dem Planeten sind, 7 Jahre waren es.
Genau.
Oben, 17. Also, wir bleiben bei 7. Weil die waren 3 Stunden da und es sind 23 Jahre vergangen. sind die da hochgekommen und runtergekommen und dann, ich habe ja auch gefragt, wieso haben die von außen nicht gesehen, dass da riesige Wellen sind? Aber dann war mir nachher klar, ja logisch, wenn die Wellen auf dem Planeten also von außen so langsam aussehen, dass die für 1 Stunde Planetenzeit 7 Jahre Zeit beim Beobachten brauchen, dann sind das einfach riesige Berge, die da erstmal in der Gegend stehen und sich eigentlich nicht bewegen. Ja. Und als dann das Raumschiff dann landet und quasi der Zeit angepasst wird, die auf dem Planeten herrscht, dann fängt mit einmal an, sieht man, oh, es ist gar nicht feste Oberfläche, sondern es ist ein Meer. Oh ja, und dann kommen mit einmal diese riesigen Wellen und die dann schnell klar machen, das ist leider kein Planet, der zur über
genau, man findet dann noch
Überleben das der Menschheit gedacht ist.
Man findet noch das Raumschiff, das gelandete Raumschiff der Lazarus-Mission, das im Meer gerade zerschellt ist,
offensichtlich. Genau, weil es eben gerade vor 1,5 Stunden, weil es sind halt eben die 12, 14 Jahre sind gerade vergangen und das ist halt eben Planetenzeit gerade mal 2 Stunden und dann war es leider nicht gewesen. Und dann stehen sie natürlich vor dem Problem, sie haben nicht mehr genügend Sprit, um beide nächsten Planeten anzufliegen. Und müssen sich für einen entscheiden.
Ja, Sprit, um sie anzufliegen, aber wenn sie beide anfliegen, kommen sie nicht zurück.
Ja, beziehungsweise hier halt auch sagen, wir haben ein Zeitproblem halt mit der Reise, weil ja auch Zeit auf der Erde vergeht. Weil sie sagen ja auch, also Cooper sagt ja auch, unsere Mission funktioniert nicht, wenn wir jetzt zu viel Zeit verbrauchen. Weil dann lebt niemand mehr auf der Erde, den wir retten können.
Ja.
Er hat ja noch so diesen Gedanken, so, okay, ich rette die Leute auf der Erde. Und das ist jetzt halt aber auch ein cooler Kniff, weil dann ja quasi auch von der Erde immer Nachrichten geschickt werden. Und ja, es gibt halt ja diese Abschiedsszene zwischen ihm und seiner Tochter, wo seine Tochter da erst bockig ist und sagt, nee, geh nicht. Und er dann ja quasi sagt, ihr dann quasi die Uhr schenkt und sagt so, ja, ihr das mit der Zeit auch erklärt und sagt so, wir werden uns wiedersehen, sind wir vielleicht sogar gleich alt. Und dann die letzte, also er kriegt dann ja die Nachricht von seiner Familie, was zwischendurch alles passiert ist. Der Junge hat ein Mädchen kennengelernt, die Tochter ist eigentlich kaum noch zu Hause und aber als der Grandpa gestorben ist, das war ihr dann wichtig, da kommt sie wieder und solche Sachen. Und sie schickt halt nie Nachrichten, weil sie halt noch immer richtig pisst ist. Und dann die letzte Nachricht ist dann von ihr und dann sagt sie halt, ja, heute wäre eigentlich ein guter Tag, dass du nach Hause kommst, weil, ja, wir sind jetzt gleich alt.
Damn. Ja.
Und ja, das ist halt auch sehr cool gemacht, so quasi dieser Hin- und Herschnitt. Also, weil alleine man jetzt quasi nicht nur einen Sci-Fi-Film hat, der die ganze Zeit auf der im Weltraum spielt, sondern halt auch immer diese Umblendung.
In Bezug zur Erde, genau.
Und man da eigentlich auch sieht, also, okay, die Welt war eigentlich vorher schon in der Kloake, ja, aber die geht immer noch ein Stückchen weiter mehr to shit. Also im Laufe der Jahre, die man dann quasi immer so im Zeitraffer dann da sieht. Das sind halt auch nur so kleine Sachen, aber das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dieser Sandsturm wurde dichter im Vergleich zu dem Sandsturm, den man zuerst Anfang des Films gesehen hat. Die Dinger kommen immer häufiger und halt auch so der Anfang alleine schon so, der Film fängt ja an, dass man erst so quasi so eine Doku sieht, so nach dem Motto, wir hatten immer überall Staub und wir mussten immer alles abdecken.
Ja, und die Teller haben wir verkehrt rum auf den Tisch gestellt, damit nicht Essen ins Sand, Sand ins Essen kommt, ja. Oder die Gläser immer umgekehrt hingestellt, einfach, weil wenn man die offen stehen lassen würde, der Staub kam ja überall hin und wer mag denn schon Wasser mit Sand? Mhm. So, und dann ist es ja einfach so gewesen, dass auf der Erde die Murphy halt eben, weil sie ja auch nicht wusste, was sie machen sollte, hat, oder beziehungsweise es klar war, dass sie
nicht Farmers Tochter wird.
Geistig ihrem Bruder weit voraus ist. Die hat dann bei dem Professor Brandt angeheuert und hat quasi mit ihm weiter versucht, die Formel zu lösen. So, und dann hat sie das Problem, dass er langsam auch älter wird, ja, und auf dem Totenbett gesteht dann ihr, der Brandt, dass er seine Theorie schon vor Jahrzehnten vollendet hat und hat nur die Lösung geheim gehalten, weil er einfach Plan A, nämlich halt eben hinzufliegen, Daten zu sammeln, dass dann die Menschen dahin hinkommen, dass er das für total unrealistisch gehalten hat und deswegen gleich Plan B halt eben mit der Kolonie, die gleich gegründet werden soll, eigentlich da den Vorrang eingeräumt hat.
Ja, vor allem, also ist halt auch echt ein, kann man echt sagen, fieser Kniff, also weil seine Tochter ist ja quasi auch bei dieser Mission dabei, aber auch so, dass er quasi trotzdem es immer noch geschafft hat, so quasi also dann auch Hoffnung zu, also auch falsche Hoffnung zu verkaufen, weil alle, die da ja bei der NASA im Geheimen noch arbeiten, glauben ja alle voll an diesen Plan A.
Die gesamte Menschheit retten, oder? Die
genau. Noch und dann halt auch so, also dass er ihm das auch wirklich so erzählt, als Cooper dann fragt, so, ja, meine Kinder werde ich doch wiedersehen, sagt er ja so, klar, das ist echt so, er stellt das echt so dar, ey, mach dir keinen Stress, flieg dahin, find raus, welche Welt bewohnbar ist, diese kleine
Komm wieder zurück.
Genau, diese kleine Mathehausaufgabe, ja, das habe ich bis in der Zeit gelöst, ja, ich setze mich da nochmal dran mit meinem Taschenrechner und dann mache ich das klar. Also, ja, diese Zuversicht strahlt er ja echt aus. Und dann sagt er halt so, ey, ich habe das schon vor Jahren rausgefunden, dass das so nicht funktioniert. Dass mir halt entscheidendes Wissen halt einfach auch noch fehlt. Und aber das ist halt auch so ein echt fieser Trick, weil er halt wusste so, dass quasi, weil Menschen ja immer einen Antrieb brauchen, damit sie etwas tun, also auch um über ihr Überleben kämpfen, damit das halt nicht hoffnungslos ist. Und er gesagt hat, okay, damit die Spezies Mensch überlebt, opfer ich quasi alle anderen Menschen, aber gib ihnen quasi die Illusion, dass sie quasi selbst so den Antrieb haben, dass sie an diesem Projekt mitarbeiten. Mhm. Das ist also einerseits erschreckend, aber auch andererseits genial zugleich, weil er halt ja auch diese Absicht einfach hat, die Spezies Mensch zu retten und halt sagt, ja, das ist halt die einzige Chance, die der Mensch hat.
Und die nehme ich.
Genau. Er sagt halt, also wir müssen halt quasi diesen Einsprung sozusagen evolutionstechnisch noch überspringen, weil wir noch nicht so weit sind.
Ja. Das ist was aber auch ist so, was man auch merkt, so er weiß, dass ihm da halt der entscheidende Kniff letztendlich nur fehlt an Wissen. Dass es aber eine Möglichkeit gibt und es kommt auch zwischendurch mal so ein bisschen zumindest die Hoffnung durch, dass vielleicht durch irgendein Wunder halt er doch auch noch an dieses Wissen gelangt.
Ja, weil er sagt, er braucht Wissen vom hinter dem Ereignishorizont von dem schwarzen Loch. Sagt er, ja. Da fehlen ihm einfach die Daten, mit denen er seine Theorie da vollenden kann, wo es halt eben darum geht, dass er die Gravitation steuern kann und mit der Gravitation halt eben es möglich ist, also wenn man die beherrscht, dass man halt eben Raumschiffe bauen kann, die dann halt eben sich abstoßen von der Erde und kein wenig Treibstoff brauchen, sodass es einfach wirklich möglich ist, auch Stationen im All zu machen mit künstlicher Gravitation. Einfach, dass so die Probleme, die man im All hat, dass die dann leichter gelöst werden können.
Ja,
und dann ist es jetzt einfach so, die allerletzte Nachricht, sagt der Murphy, gibt das ja dann noch weiter und sagt einfach nur, oh, ihr habt es gewusst, nicht? Ihr habt es alle gewusst. Beziehungsweise der Tochter von Brand sagt sie auch, hat ihr Vater ihnen das erzählt, dass es eigentlich immer nur Plan B war, der von ihm favorisiert war, der zählte und dass alles andere nur ein bisschen Augenwischerei war. Und genau, weil sie diese Botschaft schickt, ja, haben beide so mit einmal noch so, jetzt gucken wir aber, ob wir trotzdem noch was rausreißen können, weil es ist nämlich folgendes, sie landen auf dem zweiten Planeten von Dr. Man und Dr. Man ist einfach so eine fiese Type. Also ich möchte jetzt eigentlich darüber gar nicht so viel erzählen, weil es ist...
Echt, das würde ich gerne drüber sprechen. Weil das finde ich, also fand ich insofern interessant, also man hat sich sowas ja schon fast gedacht, weil man wusste, hey, der Film geht noch eine Stunde. Aber das ist halt so, also bei Dr. Man wurde ja quasi als der Anführer dieser Lazarus-Mission verkauft und wurde gesagt, ey, das ist der Beste, das ist der Klügste, den wir haben, Fähigste, der stand voll hinter dieser Mission. Und ja, dass der das quasi, also dass die Sache ist ja die, dass auf dem anderen Planeten, wie heißt der nochmal, also dieser dritte Planet, da ist das Signal ausgefallen. Und aber
von Edmonds, es geht ja
Edmonds,
nur...
Genau, Edmonds, ja. Amelia ist aber in Edmonds verknallt. Und Cooper stellt das erst so ein bisschen dar, so, ja, Liebdoselei, wir fliegen zu Dr. Man, weil Dr. Man halt quasi die immer noch Daten sendet.
Ja, und wenn er sagt, bei mir ist Leben möglich, dann...
Genau, dann glauben wir dem das, weil das ist halt der Typ, ja? Und dann halt kommt halt raus, dass er quasi die Daten ja nur gefälscht hat, weil er gerettet werden wollte. Und das ist halt auch quasi ja dasselbe, was halt Dr. Brandt auf der Erde macht, ist da halt umgekehrt. Der stand auch erst hinter diesem Projekt. Dann ist aber sein Überlebenskampf echt so groß geworden, dass er gesagt hat, ey, scheiß doch auf das Überleben der Spezies Mensch, wenn ich gerettet werde. Und quasi dann Plan B immer noch irgendwie geht, wie auf dem anderen Planeten landen können, weil der wusste das ja mit der Formel, dass er quasi noch abgeholt wird. Ich meine, der Typ, total irre, baut seinen Roboter um, dass der quasi dann, dass er alle seine Beweise in die Luft sprengt, versucht Cooper auf seinem Planeten da noch umzubringen, also zieht da voll die Show ab und da sieht man einfach halt auch so, ja quasi so, also man stellt sich ja quasi so der, also auf dieser Mission stellen die sich ja quasi so parallel in Bildsprache den verschiedenen Prüfungen. Das ist einmal so quasi das Versagen, also quasi, weil sie halt das nicht checken auf dem ersten Planeten mit den Wellen und das dann halt nicht hinkriegen, mit denen, dass sie ja was zurücklassen müssen. Und das zweite ist dann.
Ja, vor allen Dingen auf dem ersten Planeten, der fordert ja auch direkt das erste Opfer.
Kommt genau, das erste Opfer. Und dann halt so, aber auf dem zweiten Planeten begegnen sie einfach der menschlichen Habgier und dem Überlebensinstinkt des Individuums Mensch. Während halt quasi dann sagt, so scheiß halt auf das Überleben der Spezies Mensch, ich gehe dafür über Leichen. Hauptsache, ich überlebe in dieser neuen Kolonie. Und das finde ich schon sehr interessant, also weil klar war es auch, könnte man jetzt sagen, okay, das ist abzusehen, aber das war zum Beispiel auch in den Trailern so nie zu sehen und ich fand das einfach so eine spannende Charakterstudie für einfach auch so quasi so auf dieser metaphorischen Ebene, auf der man sich dann da bewegt.
Ja gut, jetzt mit dem Dr. Man muss man auch noch dazu sagen, ich meine, der Typ, der war da jetzt mal eben mittlerweile so 30 Jahre oder was, auch wenn er eine ganze Zeit im Tiefschlaf verbracht hat. Aber der wird da auch ziemlich lange sich rumgetrieben haben. Und wenn man da wirklich nur einen so einen Roboter hat, mit dem man sich unterhalten kann.
Ja, das ist vielleicht.
Ich glaube, da kriegt man auch ganz, ganz schnell mal einen leichten Schlag schräg. Also,
ja, man hat.
Vielleicht auch wohl zwei.
Er hätte vielleicht einfach das Humorlevel höher drehen sollen.
Da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden. Aber lass uns das ruhig erst nochmal den Plot hier ein bisschen mit der Geschichte fertig machen.
Ja. Also, das fand ich halt sehr interessant. Und dann ja quasi. Es kommt dann halt zum Showdown und ja, nachher...
Dr. Man einfach mit einer gestohlenen Fähre oben an dem Shuttle andocken will und Cooper mit Brands Tochter, die wollen dann halt können noch hinterher fliegen mit dem anderen, mit dem Beiboot Und dann sagen sie aber, hey, ihr müsst aber, das Ganze muss autorisiert werden und sie haben nicht die Autorisation, um da dran zu machen. Deswegen wird die Station sie nicht andocken lassen.
Und ja, vor allen Dingen, weil Cooper ja auch das automatische Andock-Manöver deaktiviert hat.
Ja. Aber dann halt auch so die coole Sache, ja gut, die Station fliegt dann in die Luft und sie schaffen es halt noch, die Station dann einzufangen, als sie halt auf diesem Planeten von Dr. Man abstürzt. Aber dann ist halt auch klar, ja, wir haben eh keinen Treibstoff mehr, um nach Hause zu kommen, also fliegen wir jetzt quasi den anderen Planeten an.
Ja, Moment. Ja, da kommt aber auch noch dazu, dass für einen Flug halt zu Edmunds Planet der Treibstoff ja auch nicht mehr reicht jetzt durch diese Aktion.
Genau, weswegen man dann ja quasi einmal einen, ja, so einen Bogen da durch schwarz, also...
Ja, man möchte einfach quasi vom schwarzen
Swing-By-Manöver.
Ja, genau. Man möchte ja angezogen werden, um dann im letzten Moment noch wieder die Raketen zu zünden, damit man quasi durch den Schwung der Anziehungskraft wieder so rausgeworfen wird aus der Umlaufbahn vom schwarzen Loch und dann halt eben wieder genügend Geschwindigkeit aufgenommen hat, dann Richtung Edmunds Planet zu fliegen. So, also der Teil ist für mich der coolste vom ganzen Film. A, es wird, das schwarze Loch wird total super gut dargestellt, weil, ja, da ist eigentlich nichts, sondern man sieht eigentlich immer nur die Auswirkungen mit dieser riesigen Aggregationsscheibe, mit den ganzen Plasmaströmen, die da raus und rein fließen. Und es ist einfach so, die spannende Sache ist drin, weil sie müssen, um den Schwung richtig ausnutzen zu können und sich quasi abzustoßen vom schwarzen Loch, ja, was macht man, um sich abzustoßen? Man wirft eine Sache raus. Ja, und der erste Sache war halt eben, dass sie das Beiboot mit einem der Roboter, weil die mussten manuell gesteuert werden.
Mhm. Weil der Roboter eh noch die Aufgabe hatte, dann quasi im schwarzen Loch diese entscheidenden Daten zu sammeln.
Ja, das sollte er versuchen.
Genau.
So, und dann den Roboter rauszuschicken. Ja, und dann stellt sich raus, dass Cooper ja auch für sich beschlossen hat, ich muss auch abgestoßen werden, damit halt eben die Amelia Brandt, dass die halt eben mit ihrem Restschiff zu Edmunds Planeten hingelangen kann. Und das war für mich so, wirklich, als das klar war, oh, du musst auch gehen, du musst mich alleine hier zurücklassen. Und er sagt, ja, ich muss das einfach machen, weil ich will, dass diese Mission ein Erfolg wird. Und Edmunds Planet ist einfach jetzt der letzte Planet, der noch Leben oder eine Oberfläche verspricht, worauf Menschen beziehungsweise wo du überleben kannst. Und ich setze einfach dein Überleben über mein Leben. Ja, und dann hat er sich auch abgesprengt. Und dann die Szene, die dann kommt, wer wirklich aufs schwarze Loch zustürzt und dann ins schwarze Loch reinstürzt, das ist einfach der Wahnsinn.
Da kann man echt sagen, also ja, das ist echt hohes Niveau. Also ich meine generell dieser Film, also ähnlich halt wie, ja, also es kommt, halt oft liest man diese Tage ja diesen Vergleich, so Interstellar ist das neue 2001, der unserer Generation sozusagen. Oder meiner Generation. Ja,
wohl, also ganz direkt
würde ich den 2001 würde ich jetzt auch nicht ziehen, aber es ist halt so, dass man halt ja einfach der Film die ganze Zeit halt eine coole Bildsprache einfach hat. Also sei es quasi, dass ja dieses Gedicht zitiert wird, öfters mal von dem quasi, dass ja dieser walisische Dichter da geschrieben hat. Dylan Thomas, das ja eine Hommage an den 100. Geburtstag seines toten Vaters ist. Und da ist es ja quasi immer die Welt, die quasi stirbt. Und weswegen das dann ja immer auch von Dr. Brandt immer gebracht wird, sei es beim Start oder als er halt auf dem Sterbebett liegt. Oder als sie dann auf dem Saturn zu fliegen, wo dann im Score quasi diese tickende Uhr kommt. Und halt ja jetzt quasi am Ende, wo sie ja wirklich dann in ein schwarze Loch fällt und dann ja auch quasi ja ein Zeitkonstrukt so irgendwie gebaut wird, dass er quasi das Ganze halt rauskommt, dass es eine selbsterfüllende Prophezeiung ist sozusagen.
Ja gut, jetzt, ne, ich meine, mit dem schwarzen Loch und mit diesem Zeitkonstrukt, also wir wissen ja, Zeit und Schwerkraft sind eng miteinander verknüpft und was zeitmäßig in einem schwarzen Loch passiert, so, ja, so richtig weiß man es nicht. Man kann es auch mit unseren aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen, naturwissenschaftlichen Kenntnissen ja auch gar nicht richtig erklären. Nee. Also Das ist ja so ein schwarzes Loch, das ist ja, ja wirklich so ein irgendwas Schwarzes, wo man nicht reingucken kann.
Genau, es geht ja eigentlich um diese große vereinheitliche Theorie, wo Quantenphysik und Gravitation vereint werden sollen. Aber wie gesagt, das klappt noch nicht. Und jetzt ist es in dem Film einfach so, dass Cooper löst sich nicht auf in seine Einzelteile oder stirbt nicht, sondern er ist, er findet sich mit einmal in so einem Konstrukt wieder, wo er nachher erkennt, er ist quasi in dem Kinderzimmer seiner Tochter in der Vergangenheit.
Aber auf der Rückseite.
Auf der Rückseite von einem Bücherregal. Also kann nicht direkt ins Zimmer rein. Und er haut so dagegen und merkt mit einmal, ich kann die Bücher von dieser Seite aus bewegen. Und, denkt sich, was soll das denn? Ja, und dann sieht er, also man muss sich das vorstellen, man hat so eine riesige Halle, aber dann natürlich, hey, wir sind im Weltall, 3D-Halle, sprich, da oben, unten, rechts und links, überall sieht er immer dieses
Bücherregal.
Das Bücherregal, aber, und er guckt so runter immer aus verschiedenen Zeiten. Das heißt, er sieht immer um eine Sekunde versetzt quasi, wie seine Tochter aus dem Zimmer rausgeht. Ja, und dann irgendwann bewegt er sich so mal durch dieses Zimmer, um einen bestimmten Zeitpunkt anzusteuern, wo er weiß, da ist doch irgendwas passiert mit dem Geist. Und dann rafft er selber, oh mein Gott, ich bin selber der Geist, der meine eigenen Tochter versucht, eine Nachricht zu hinterlassen. So, und er versucht jetzt erstmal, sich selber quasi daran zu hindern, dass er diese Mission antritt, weil er jetzt halt eben weiß, es ging nie um Plan A, sondern wird nicht zurückkommen. Und dann gibt er seiner Tochter die Buchstaben Stay, also sprich Bleib, auf dem Weg. Und natürlich, er hat es ja schon mal ignoriert, also ignoriert er es jetzt auch. Und dann versucht er aber weiter, da muss ich halt eben meine eigene, dass ich an der Mission teilnehme, dass ich überhaupt hier hinkomme, hinter der Bücherwand, das muss ich dann, ja, halt eben, dann macht er das so, dass er halt eben sich die Koordinaten da selber als Morsezeichen auf dem...
Von der NASA sendet, also er hat inzwischen halt Kontakt auch mit dem Roboter, der ja nicht in diesem Konstrukt ist, sondern dann halt diese entscheidenden Daten, dann sagt, ja, die kann ich jetzt hier aufzeichnen. Und dann übermittelt. Ja,
genau, das käme jetzt als nächstes. Und dann kommt, wie gesagt, er kriegt Kontakt zu dem Roboter und sagt dann, scheiße, ich habe jetzt die Möglichkeit, die entscheidenden Daten meiner Tochter mitzuteilen. Ja, und was macht er? Erinnert sich an die Uhr, die er seiner Tochter gegeben hat zum Abschied. Und ja, da ist der Sekundenzeiger und er manipuliert den Sekundenzeiger mit Morsezeichen. Halt eben.
Nee, mit Binärzeichen.
Ja, mit Binärzeichen. So, die ihm der Roboter halt eben mitteilt. Und das macht zwar, also im Film dauert es nicht sehr lange, aber man kann sich vorstellen, dass das eine Zeit in Anspruch nimmt, weil als nämlich Murphy das entdeckt, also da gibt es noch zwei Irrungen und Wirrungen, dass zum Beispiel ihr Bruder da mit seiner Familie nicht von der Farm weg will, aber eigentlich gesundheitlich muss, weil der Staub die Lungen angreift und sie dann noch ein letztes Mal in ihr Wohnzimmer, in ihr Kinderzimmer reingeht und dann, wie gesagt, diese Uhr sieht und mit einmal, dass die Uhr unterschiedlich, dass der Sekundenzeiger tick, 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 aber immer nur in einer Zeit, also zwischen ein, zwei Sekunden sich bewegt und sie dann nachher auf die Etikett, das ist ja 01100001 und dann fängt sie irgendwann mal an, das alles aufzuschreiben und man sieht wirklich, wie sie die Uhr hat und dann wirklich Tag und Nacht mitschreibt, was die Uhr sagen will und das dann halt übersetzt wird und mit diesen Daten kann sie nachher diese große vereinheitliche Theorie aufstellen. Also das wird einem natürlich nicht direkt gesagt, sondern es ist, nachdem er das gemacht hat, bekommt Cooper quasi nochmal so eine Art Verbindung zu den Wesen, die ihm dieses ermöglicht haben und er fasst es irgendwie so auf, dass es scheinbar die Menschen selber sind, die ihm das erlauben und zwar die Menschen, aus denen die Menschheit geworden ist, nachdem sie ins Weltall rausgegangen ist und dann zu quasi fünfdimensionalen Wesen geworden sind und die quasi sich selber helfen, dass sie sich entwickeln können. So wie er seiner Tochter hilft, dass sie halt eben die Daten komplett bekommt.
Genau, und dann kommt er halt quasi wieder raus und da ist ja auch viel drüber geredet worden, also angeblich ist das Ende des Films ja neu gedreht worden. Und da ist halt so, dass er kommt dann ja quasi am Saturn wieder raus, wird dann halt auch zufällig gefunden, wird auf eine so eine Raumstation gebracht und ja, da findet er sein Haus quasi als Museum vor.
Ja, man muss sich vorstellen, das ist eine riesige Raumstation, die sich so dreht, quasi eine riesige Röhre. Innerhalb der Röhre ist dann halt so eine Biosphäre, wo dann halt Häuser und alles Mögliche ist, auch atembare Luft dabei, einfach weil die Gravitation beherrscht wird mit Hilfe der Formel, die Murphy dann zu Ende gebracht hat und die Menschheit sich wirklich aufmacht, ins Weltall zu fliehen, ja, oder zumindest von der Erde ins Weltall aufzubrechen.
Ja, vor allem, dass dann halt es dann halt quasi auch ein Wiedersehen zwischen Vater und Tochter gibt, halt, dass halt aber Cooper immer noch ungefähr gleich alt ist, also weil er halt ja quasi ja offiziell natürlich da 100 irgendwas Jahre alt ist, aber halt immer noch
eigentlich das so Alter, 10 Jahre gealtert ist.
Genau, dass 10 Jahre gealtert ist und er dann ja quasi dann seine Tochter natürlich mittlerweile halt, die jetzt diesmal auf dem Sterbebett liegt und sie halt auch sagt so, ja, sie treffen sich halt noch einmal und dann sagt sie halt so, ja, ist jetzt halt aber auch so, also Kinder sollten nicht vor ihren Eltern sterben und deswegen gehst du jetzt bitte einfach, ich habe selbst Enkelkinder und so weiter, ich habe mein eigenes Leben gelebt und so quasi ihren Vater dann ja auch quasi entlässt aus dieser Verantwortung.
Ja.
Und der dann halt quasi dann ja sagt, okay, ich fliege dann jetzt halt nochmal durch das schwarze Loch, weil er halt weiß, dass Emilia ja quasi da immer noch jetzt quasi ihre Kolonie da gerade erst gründet.
Ja, durch das Wurmloch. Weil Emilia ja halt da durch das Swing-By-Manöver ja anschließend noch erheblichen auch Zeitverzögerungen ausgesetzt ist in der Nähe des Schwarzen Loches, bevor sie dann halt auf Edmunds Planet landet.
Genau.
So dass ja für sie halt ja nur ein paar Stunden oder Tage vergangen sind, während auf der Erde ja wirklich Jahrzehnte durchgelaufen sind.
Jetzt halt auch sehr spannend alles. Übrigens auch die Namensgebung von Emilia, ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
Nein.
Spannend aber auch die Roboter, da müssen wir jetzt
auch. Ich wollte sagen, kommen wir zu den heimlichen Stars des Films, also zumindest für mich, die heimlichen Stars. Die Roboter.
Muss ich das R2D2-Modell Sorgen machen bei dir in der Wohnung?
Nein, es steht noch warm und trocken da. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es abgelöst wird, aber die beiden Roboter, was war das mal? Tars und.
Und.
Wie ist der andere?
Oh ja.
Case.
Richtig. Oder? Ja, ist ja. Richtig. Die beiden, also man muss sich vorstellen, man hat einfach eigentlich sahen die doch aus wie der Monolith aus 2001.
Also
in ihrer Grundform. Die hatten doch irgendwie so dieses Zahlenverhältnis Länge 3, Breite 2, Dicke 1. Also so ähnlich waren die aus. Und die konnten sich aber so dreiteilen, dass sie quasi auf ihren so Stelzen quasi gehen konnten, beziehungsweise waren eh mega verformbar, hatten alle möglichen Gadgets bei sich drin in ihren Körper, ich sag mal, wie groß waren die? 1,50?
1,80 so,
ja. Hatten dann halt vorne ein Display. Und was total schön ist, die Roboter, ja, wurden darauf programmiert, halt eben für die Menschen, also idealer Gesprächspartner zu sein und hatten auch ein gewisses Level an Ironie und Humor.
Ja.
Und
auch, wie sie lügen.
Ja, wobei das komischerweise ja eher bei Tars war, weil Case ja zum Beispiel eher der Schweigsame von beiden war und als Cooper ihn dann auch fragt, so, warum redest du eigentlich nicht so viel, meint er nur so, ja, weil Tars schon genug für uns beide redet.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, die Roboter sind einfach genial, also sind genial konstruiert, sehen im Film total gut aus und was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat, beziehungsweise einfach positiv gefreut hat, die Roboter ticken nicht aus, werden nicht verrückt oder führen dazu, dass irgendwie was eine Fehlfunktion kommt, sondern die sind wirklich Helfer der Menschen in jeder Beziehung und einfach perfekte Begleiter.
Also das heißt, du hattest schon so ein bisschen die Befürchtung, dass du jetzt die Geschichte vom verrückten Roboter wieder aufgetischt bekommst.
Und ja, oder dass irgendwie eine Fehlfunktion da was mit passiert. Oder dass zum Beispiel jetzt bei hier Dr. Mann hatte ich, als sie diesen Roboter dann wiederbeleben wollen, also den Roboter von Dr. Mann, der ein bisschen durchgeknallt ist und dann es ja hieß, nee, ich kann ihn nicht aktivieren, nur von einem Menschen und das dann halt eben da diese Selbstmord oder beziehungsweise die Selbstzerstörung, muss ja Selbstmord ist ja nicht, die Selbstzerstörung von dem Roboter kam, weil er halt eben programmiert wurde, sich zu zerstören, wenn an die Daten ranzukommen ist, wo ersichtlich ist, dass es nie Leben auf diesem Planeten da gegeben hat, sondern dass alles gefaked worden ist. Mhm. Also das, ja, also die Roboter fand ich wirklich einfach die heimlichen Stars und
ganz. Ja, vor allem, weil die dann auch erst so ein bisschen mit diesen Erwartungen spielen. Also der Task macht ja als sein erster Witz ist ja auch, jetzt geht's meinen Sklaven gut für die neue Roboterkolonie, wo er denkst, oh Mann. Ja,
genau. Und dann denkst du, was, nicht, was, sowas. Und dann fangst du, was für ein Humorlevel hast du? 100%. Okay, ja, dann geh mal runter auf.
Auf 90.
Ja, 90. Ja, hinterher 70.
Ja, und danach, wo ihr ihn zusammenbaut. Willst du 55?
Genau, wenn er so ein paar komische Sachen macht. Also,
ja, schon das Coole ist aber, da muss ich halt nochmal drauf achten, wenn ich den nochmal sehe, weil zwischendurch, das wird ja auch erst am Ende dann gesagt, so quasi, war das ein Witz, weil deine Lampe leuchtet ja gar nicht. Ich muss mir den Film nochmal angucken, wann bei welchem Witz die Lampe das.
Genau. Ja, ja. Was ich aber an den Robotern auch toll fand, halt, wenn man mal so guckt, Science-Fiction-Filme, Roboter, ja, meist irgendwie Menschen oder halt, dass die sehr speziell für irgendeine ganz besondere Eigenschaft gebaut sind. Ja,
und sonst nicht
weit so, flexibel. Und ich meine, diese Form, ja, so, das ist ja eine Form, die ja nun so halt vom Nutzfaktor her erstmal so auf den ersten Blick, ja, nicht nur unspektakulär, sondern halt auch, ja, also da hat einer einfach gesagt, ich nehme einfach drei Kästen, schraub die aneinander, dann können die wenigstens laufen, aber so, dass die Dinger halt irgendwie was halt, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, körperliche Arbeit leisten können, da sehen die gar nicht nach aus. Also völlig ungewöhnlich.
Ja, wobei es ja auch gesagt wird, das sind ja quasi alte, also quasi Militärroboter und dass quasi das Militär ja auch so quasi so ein technisches Downgrade hinter sich hat, sodass man dann ja auch die erste Zeit ja, wo sie auch sagten, ja, wir haben nichts anderes mehr gekriegt. Also klar sind das jetzt nicht die Elite-Geräte, aber halt das einfach cool erklärt wird, weil man da halt auch so ein bisschen mit diesen Erwartungen spielt, dass man da so einen klobigen Kasten hat, wie man ihn ja sonst quasi, ja, aus quasi alten Sci-Fi-Filmen der 70er und 80er halt vielleicht da das letzte Mal so vermutet hätte. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel mal mir ja nur an irgendwelche Fernsehserien denke, also jetzt zum Beispiel Battlestar Galactica mit den, das Reboot mit den neuen Zylonen, die sich ja schon um einiges anderes verformen, die dann ja quasi filigraner aussehen als da so ein klobiger Kasten oder ein Toaster in dem Sinne.
Ja.
Ja, ist spannend.
Ja, aber halt aber hierbei das, jetzt halt einfach auch, wirklich diese Schlichtheit von den Robotern. Die geben diesen Robotern so ein ganz spezielles, ganz besonderes Feeling.
Ja, wobei ich glaube, das, was Bernfried auch gesagt hat, dass das echt kein Zufall ist, dass diese Roboter eben dann doch aussehen wie der Monolith aus 2001. Weil ich glaube, das ist halt auch echt so eine bewusste, ja quasi Anspielung auch auf halt diesen Sci-Fi-Film, den Nolan sich da einfach mal gegönnt hat. Also ich meine generell auch die Witze von Taz, das sind ja auch eigentlich dann immer Anspielungen auf irgendwelche Sci-Fi-Filme oftmals. Also oder halt auch so Sachen, so zum Beispiel, wo er dann da ja Cooper dann da steht und von dem Roboter flüstert oder so, warum flüstern Sie? Die können Sie nicht hören, ihn halt voll anschreien und du denkst so, oh Mann, dieser Agro, der dreht gleich durch. Ich sehe das jetzt schon kommen. Wenn ihr alle im Tiefschlaf seid, dieser Roboter wird euch alle töten.
Ja, genau. Ja. Genau so ist das. Nee, also, aber alles gut.
Ja, aber vor allem bewusst mit dieser Erwartung, also es ist halt auch so cool, dass Nolan da bewusst vorstellungsmäßig mit dieser Erwartung spielt und das dann einfach auch nicht kommt. Also das ist dann ja auch irgendwie was Positives, wo man denkt so, oh nein, das lass es bitte jetzt nicht so kommen, weil das ist halt, das hast du alles irgendwie schon mal gesehen und dann genau das eben nicht passiert. Das ist halt cool.
Ja, aber das ist halt auch wieder etwas, was diesen Film einfach ausmacht. Auch wo er auch, was man aussieht, so halt gerade, wenn es dann auf der Erde spielt, so diese ganzen Details, die da halt sind. So, ist mir zum Beispiel direkt aufgefallen, ja, als sie da losgefahren sind, dieses Auto hat schon einige Sandstürme hinter sich.
Ja,
weil
ja.
Viel Lack war da nämlich nicht mehr drauf.
Richtig. Genau sieht das aus. Also ich finde, der der Film ist wirklich, also auch gerade so was Bildsprache angeht, und ich finde, die Roboter gehören mit zur Bildsprache dazu. Der ist einfach, hat echt ein paar tolle Show-Elemente. Und ich bin auch gar nicht böse drum, dass der Film jetzt in Anführungsstrichen nur in 2D daherkommt, weil das hat er gar nicht nötig, da jetzt irgendwie nochmal durch 3D da irgendwie was aufgesetzt zu bekommen, sondern das war einfach ein Film, den man sich angucken kann und einfach genießt und einfach so die Geschichte reingeht. Obwohl manchmal so ein paar Sachen so, manchmal sage ich so, da waren so ein paar Wendungen, die so ein bisschen holprig waren, aber im Großen und Ganzen hat einfach so diese Bildsprache, der große Bogen, der hat einigermaßen geklappt. Und vor
Ja,
allen Dingen, man
dieser.
war immer dabei, der hat einfach nie einen hängen gelassen oder hatte so große Lücken, wo man sagt, oh, jetzt reden die wieder zu lang oder so. Nee, der hat eigentlich immer ein Tempo gehabt, was erst langsam anfing und dann zum Schluss eigentlich immer das Tempo weiter aufnahm und auch
Ja.
die Spannung nachher erhöhte sich nachher, ah, wie schaffen die das denn jetzt noch? Wie kommen die da noch raus? Kommen die noch nach Edmunds Planet und wie auch immer? Das ist eigentlich ganz gut
Ja,
gelöst.
vor allem einfach auch so, dass man merkt, dass also Nolan wieder Bock auf diesen Film hatte. Also wir waren ja, haben ja auch schon bei dem Batman-Cast drüber geredet, wie enttäuscht wir eigentlich von Dark Knight Rises waren, so ein bisschen. Und da hat man halt gesehen, okay, Dark Knight Rises, weiß man ja auch, ist halt quasi eine Auftragsarbeit gewesen, weil quasi damit er Nolan Inception gekriegt hat,
Richtig, ja.
wurde dann Kurt Warner gesagt, okay, aber wenn du mit dem komischen Film dann fertig bist, dann machst du aber bitte wieder einen Dark Knight, ne? Und da hat man echt gemerkt, so Dark Knight Rises, so jetzt habe ich das echt gemerkt, dass ich im Kino gekommen bin. Okay, das war eine Auftragsarbeit, da hatte er, wo er wusste, okay, das muss ich jetzt irgendwie machen. Aber jetzt hat man hier wieder gemerkt, dass er hier richtig mit Herzblut so dabei ist. Also weil auch sein Bruder, der das Drehbuch ja mitgeschrieben hat, da merkt man, da sind die halt voll drin. Also dass Jonathan Nolan und Christopher Nolan da wirklich richtig cool wieder zusammengearbeitet waren. Also Jonathan Nolan hat ja auch schon länger dieses Drehbuch irgendwie in der Schublade gehabt. Und jetzt haben sie das halt zusammen
Ja,
umgesetzt.
ursprünglich war ja, glaube ich, irgendwie Steven Spielberg dafür vorgesehen als
Ja,
Regisseur.
genau. Und der hat gesagt, oh Gott, ja. Ich meine, klar. Ja, er hat wahrscheinlich gesagt, so, schwierig, kann niemand nach Hause telefonieren, lassen wir mal.
Ja, man merkt halt auch zum Beispiel halt so am Anfang vom Film so, es ist ein Film, der von Warner kommt, aber da hing auch Paramount mit drin. Da habe ich ein Paramount-Logo gesehen. Das ist eigentlich eine Sache, die halt extrem selten ist. Und das zeigt auch, dass da auch wahrscheinlich irgendwo noch irgendwelche Rechte irgendwie ganz komisch verteilt sind, dass halt wirklich diese beiden großen Studios, die ja eigentlich wirklich Konkurrenten sind, da bei so einem Projekt zusammenarbeiten.
Und natürlich, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, die Musik. Hans Zimmer hat die Musik geschrieben und was mir echt haften geblieben ist, Orgelmusik. Der Film hat wirklich am Ende richtig viel gewaltige Orgelmusik. Mach mal, ich sag mal, eine große Kirchenorgel und mach mal einfach nur eine einzige Melodie, die auf einer einzelnen Taste gespielt wird und dann so das ganze Bild so damit unterstützt und noch gewaltiger wirken lässt, obwohl da nur ein Instrument ist, also das hat mich richtig, richtig gefesselt. Das ist einfach diese Orgelmusik, die man einfach ja heute auch nicht mehr so oft hört. Also jetzt egal ob als Soundtrack oder auch im normalen Leben, außer man geht halt eben jede Woche mal zur Kirche. Aber das ist im Film passt es einfach super.
Ja, also der Soundtrack hat mir auch extrem gut gefallen. Also ich bin ja sowieso so ein Mensch, wenn ich im Kino bin, dass ich mir halt auch sage so, hey, ich habe den Film ganz bezahlt, da gucke ich ihn auch ganz, bleib also auch dann oft mal
Den
beim
Abspann.
Abspann bis zum Ende sitzen.
Ja,
Und bei
natürlich.
dem Film jetzt ganz besonders, weil einfach nochmal diese Musik genießen im Abspann.
Ey, das war so großartig.
Ja.
Also diese Kulturbanausen, die dann rausgerannt
Ja,
sind.
obwohl, der Abspann war eigentlich relativ kurz. Also ich fand den irgendwie, der hat doch gerade mal 3 oder 4 Minuten gedauert, da war das schon durch.
Ja, das
Ja.
war
Aber
jetzt halt.
war halt so. Manchmal hast du ja so 10 Minuten, aber da ging es richtig fix. Oder es ist mir nur so vorgekommen, weil mich die Musik so gefesselt hat und ich einfach nur die Augen zugemacht habe und einfach nur zugehört habe, ey.
Wahrscheinlich das, weil, also ich glaube, da werden jetzt nicht unbedingt weniger Leute dran gearbeitet haben als an jetzt in einem Avengers oder so.
Genau.
Ja, also doch, der Abspann war, weil
Relativ
ich habe
kurz.
so ein bisschen geguckt, was da so durchlief und er wirkte auch nicht so lang vom Text her.
Ja, vielleicht wurden auch mal nur die Head of Quarters genannt und nicht die ganzen.
Ist ja auch egal. Hauptsache, wie gesagt, guter Film.
Ja. Ja, also ich glaube auch, ich meine auch bei dem Film, da hätten deutlich weniger Special Effects Studios mitgearbeitet. Weil wenn man sich so manche Filme anguckt, so 10, 15 Special Effects Studios, die dann da ihren Teil zu beitragen, ja, ich glaub, die dann da alle mit einem ganzen Schwung an Leuten arbeiten.
Ja, da hat, also jetzt hier hat, glaube ich, hier wieder Nolan hat wieder hier Double Negative,
ja,
die ja schon für Inception und Dark Knight da was gemacht haben. Die haben das meiste da zu beigetragen bei den Effekten jetzt. Obwohl vieles konnte ja auch auf der Erde gedreht werden. Obwohl, man weiß ja heutzutage, wenn irgendwo der Himmel nicht mehr passt, dann wird ja einfach was anderes hingeschmissen oder Greenscreen-mäßig da irgendwie was ausgeholfen. Man kriegt ja die Effekte heutzutage nicht mehr mit. Das ist ja echt das Problem, weil die so gut geworden sind. Man kann es einfach nicht mehr nachvollziehen, was ist jetzt gewollt, was ist real gefilmt und was nicht.
Ja, ja, und ich sag mal, zumindest mit diesem Sandsturm, das ist im Computer entstanden.
Ja,
ja, ganz klar.
Wobei halt auch da jetzt zum Beispiel zur Musik, also das habe ich auch letztens Tage noch gelesen, das fand ich halt auch sehr spannend, dass Hans Zimmer quasi den Soundtrack komponiert hat, ohne das Drehbuch des Films zu lesen.
Aha.
Also soll er angeblich nicht gelesen haben. Er hat quasi nur einen Text bekommen, worum es ungefähr geht, und hat sich dann selbst quasi so in seine Kreativität da so reingesteigert. Erzählt man sich so. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon Marketinggequatsche und wie viel Wirklichkeit ist, aber ist halt auch eine interessante Sache, weil sonst ist ja, wenn es wirklich stimmt, sonst ist ja wirklich so, dass da quasi die Leute das Drehbuch 1:1 kriegen, damit sie da Musik für die jeweilige Szene machen. Und da hat er einfach gesagt so, hier, wir haben so lange zusammengearbeitet, das ist der Plan, ja, mach mir einfach gute Musik dazu, die ich dann irgendwie verwenden kann.
Es hat funktioniert.
Ja.
Also,
ja, das ist definitiv.
Natürlich hat er nachher, als der Film jetzt vom Schnitt her fertig war, dann natürlich passend seine Musik dazu gemacht. Aber ich denke, so die Hauptthemen hat er dann wahrscheinlich in seinem stillen Kämmerlein sich da ausgedacht, als er wusste, okay, es geht im Film Weltall, ja, dann machen wir mal was drauf.
Ja.
Auf jeden Fall Interstellar, wirklich, also fürs Kinojahr 2040, eigentlich bis jetzt so der beste Science-Fiction-Film. 2014, den ich jetzt gesehen habe. Okay,
ja,
die
ja
letzten Jahre vielleicht sogar noch mit eingerechnet, obwohl ich fand Gravity, fand ich auch nicht schlecht.
Ja, wobei, ja, man sieht halt auch, der Film ist so, weiß nicht, wie erfolgreich ist er inzwischen?
Noch nicht.
Noch nicht, ja.
Ja.
Ich glaube, der hat jetzt gerade diese Woche, kommt er an die 200-Millionen-Grenze. Also der ist jetzt, als er gestartet ist in Amerika, hat er es nur auf Platz 2 geschafft. Da war Big Six One von Disney, der übliche Weihnachts-Disney-Film, der ist ein bisschen besser gestartet als Interstellar. Und aber ich glaube, weltweit ist er ganz gut angekommen. Und ja, müssen wir mal gucken, wie er sich so an den Kinokassen weiterentwickelt, obwohl ja das ja nicht unbedingt immer das ausschlaggebende Kriterium ist, ob ein Film gut ist oder nicht.
Nein, das sowieso. Nee, aber,
ja, Bernfried, aber was du vorhin, was du jetzt sagtest, einmal jetzt mit Gravity oder auch, was du vorhin sagtest, halt dieser Film braucht kein 3D. Das ist auch zum Beispiel, finde ich jetzt so, Gravity war ein sehr toller Film, aber Gravity war ein Science-Fiction-Film, der halt auch an vielen Stellen einfach nur durch seine Bildgewalt gelebt hat.
Ja.
Und da war dann natürlich bei Gravity war 3D genau das Mittel der Wahl, um halt diese Bildgewalt durch die
noch mal Tiefe zu verstärken,
noch mal wieder aufzuwerten.
Ja, das richtig.
War deutlich aufzuwerten nochmal.
Völlig richtig, ja.
Ja, gut.
Also wogegen jetzt halt bei Interstellar halt, die, klar, da sind auch richtig tolle Aufnahmen bei, auch vom Weltall und sowas alles, aber da steht mehr die Geschichte im Vordergrund.
Ja, ja klar, ich meine, das ist Gravity, die Geschichte kann ich dir auf eine DIN-A4-Seite zusammenfassen, während jetzt bei Interstellar das ja schon mit den Verzweigungen und
mit Plot, der Zeit und es ist relativ und
das halt schon wieder natürlich klar, das lebt ganz anders davon und da, also man sieht halt auch, klar, es ist halt, aber man sieht halt auch, dass es ein bewusstes Mittel, bei beiden Fällen jeweils ein bewusstes Mittel war, weil hier hat ja Nolan auch gesagt, also ich drehe bewusst in 2D, weil ich das so erzählen will und halt meine Geschichte so stark ist, dass ich kein 3D brauche.
Genau, ja, definitiv. Also, ich habe schon jede Menge 3D-Filme gesehen, wo ich sage so, ja, 3D sieht super toll aus, Aber die Geschichte würde mit 2D nicht minder gut sein. Wir wissen auch so, als 3D aufkam, da gab es noch jede Menge Filme. So, wir machen den Film jetzt in 3D, weil wir machen den Film jetzt in 3D.
Ja, das ist halt dieser Trend, den ja quasi Avatar da echt losgetreten hat, auch als cooler Sci-Fi-Film, aber ja, und dann quasi so diese ganzen Trittbrettfahrer sozusagen da auf dem Markt mitgesprungen sind. Und dann ja quasi gesagt haben, okay, 3D zieht gerade, wir kriegen dadurch mehr Einnahmen an der Kinokasse.
Also wird auch das 2D gefilmte Material mal eben schnell in 3D konvertiert und die
Interessiert
Leute
uns dann auch nicht weiter, ob
zahlen
es
ja.
blöd aussieht.
Der Zug ist
Ja.
ja zum Glück abgefahren und ist
Ja, Gott sei Dank.
nicht mehr so sehr im Vordergrund. Also zum Beispiel jetzt bei X-Men Zukunft ist Vergangenheit, da war das 3D grandios und ich fand es auch einfach absolut stimmig. Und da passte das einfach, weil das zu so einem Actionfilm einfach super dazugehört. Aber jetzt in so einem, ich sag's mal, Weltall, das Problem ist ja bei 3D auch, stelle mal Unendlichkeit dar. Ja, wie
Ja.
tief will denn dann, wie tief soll der Raum denn dann
Ach,
sein?
hinten fliegt noch so ein kleiner Asteroid lang, den
Ja,
die.
eben. Du hast nichts,
Ja.
was da vor dir quasi als Anhalt gilt für die Augen, damit du weißt, wie tief ist was. Und deswegen ist da 3D jetzt nicht so, also jetzt bei Interstellar. Als Film nicht nötig. Während bei Gravity hast du ja immer so die Nahaufnahmen von den Astronauten. Da ist ja immer eine Raumstation immer in der Nähe. Du bist ja meistens innerhalb der Raumstation. Und da hatte das wunderbar funktioniert.
Ja.
Ja.
So.
Dann würde ich sagen, also ich bin alles losgeworden, was ich zu Interstellar zu sagen habe. Bis auf, dass ich mir auf jeden Fall noch kaufen werde und dann noch auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken werde.
Ja,
Ja.
da bist du nicht der Einzige.
Und wenn ihr die Möglichkeit habt, weil der Film wird in manchen Kinos auch in 4K gezeigt,
Oh.
Leute, guckt ihn euch in 4K an. Es
Weil
sieht,
du hast ihn in 4K gesehen.
jawohl, es sieht grandios aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist echt, also immer mehr Kinos, aber oh Quatsch. Dank der 3D-Revolution haben ja viele Kinos schon Digitalprojektoren und viele sind auch schon von vornherein 4K-fähig gewesen. Nur das Problem ist, es gab noch kein Material, beziehungsweise es ist noch ein bisschen zu teuer gewesen, beziehungsweise die mussten dann mehr bezahlen für den Film-Rohlink auf Festplatte in 4K. Und inzwischen haben aber etliche Kinoketten darauf umgestellt, also die Sinister-Kette, Cinemax-Kette, die haben jetzt alle ihre Projektoren auf 4K freigeschaltet, sodass man jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich vermehrt 4K-Filme auch im Kino sehen will. Und nicht jetzt mal abgesehen jetzt vom Hobbit in HFR, sondern einfach auch ganz normal 4K-Projektion. Und das hilft ja in jedem Fall, egal ob es jetzt ein 2D- oder ein 3D-Film ist, weil es sieht einfach Big Bombast aus. Also diese Schärfe, diese Bildgewalt. Und dann, wie gesagt, der 2D-Film war auch in 4K, war der fast 3D-mäßig, weil einfach du hast mega Kontrast. Du hast wirklich echt, boah, du wirst ins Bild reingesogen. Und dann kommt dann noch die Musik dazu und dann die Handlung. Und dann folgst du einfach nur, ja, dem Faden, den der Nolan dir da hingelegt hat. Und du hangelst dich dann damit durch die Geschichte und bist immer fasziniert von der nächsten Wendung. Und
Ja, ich glaube,
macht's
es ist halt
einfach
auch so ein Film,
Spaß.
also ähnlich halt wie heute auch bei Inception, den du halt heute auch noch mal gucken kannst und halt immer noch was
Ja, und er
Neues ist.
funktioniert.
Genau, ich vermute mal, dass da bei Interstellar auch noch Sachen sind, die du dann erst siehst, so wo du dann sagst, so ey, das ist.
Das waren schon Hinweise drauf, was als nächstes kommt oder wie auch immer. Also da, cool gemacht, Herr Nolan. Vielen Dank.
Ja.
Ja.
In diesem
Dann,
Sinne.
in diesem Sinne, genau, war es das dann auch mit uns und Interstellar? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr wohl noch einmal an die Mikrofone kommen.
Ja,
Denn
der.
ein kleiner Hobbit will ja auch noch wieder nach Hause und auch erstmal in die Kinos kommen, ne?
Richtig.
Also,
Genau.
macht's gut und auf Wiederhören.
Ja. Ciao.
Tschüss.